Raphael Golta, du hast die hoch angesehene Zürcher Drogenpolitik kaputt gemacht. Warum?
Ich glaube nicht, dass ich das gemacht habe. Die geht nicht so schnell kaputt, unsere Drogenpolitik. Ich glaube, es hat sich gezeigt, diesen Sommer, dass eben das, was wir machen und was jetzt doch während Jahren, fast Jahrzehnten, so eher im Versteckten, nicht so in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, eher im Hintergrund geschaffen worden ist, dass es das nach wie vor enorm braucht in der Stadt Zürich. Also es sind vor allem Kontakt- und Anlaufstellen, es sind Sozialarbeitende auf der Gasse, das ist Polizeiarbeit, die so ein bisschen das ganze Spektrum wahrnimmt, also nicht nur die Repression, sondern wirklich ein bisschen anschaut, wo braucht es allenfalls Unterstützung. Also ich glaube, es ist eher eine Bestätigung von unserer Drogenpolitik gewesen, auch wenn sie im Moment wieder sichtbar geworden ist und sicher auch gerade für die Betroffenen keine gute Phase gewesen.
Wir sind jetzt schon fast mit drin im Thema. Für alle, die zuhören, ihr hört den Podcast Stadtgespräch von Zürich.ch. Mein Name ist Simon Jacobi und ich bin Chefredakteur. Und bei mir zu Besuch, ihr habt ihn schon gehört, ist der Stadtrat Raphael Golta. Eben diesen Sommer sind plötzlich ein Haufen Drogensüchtige auf der Bäckeranlage aufgetaucht. Man hat das Gefühl gehabt, es ist irgendwie eine neue, offene Drogenszene ausgebrochen. Zürich hat sich erinnert gefühlt das kollektive Trauma vom Platzspitz. Und irgendwie muss man da schon ein bisschen dir die Schuld in die Schuhe schieben.
Also einerseits muss man sich schon bewusst sein, dass der Vergleich mit dem Trauma Platzspitz doch ein bisschen zu weit hergeholt ist. Also sagen, für diejenigen, die den Platzspitz tatsächlich erlebt haben, die hätten das jetzt nie in Relation zu dem gesetzt. Das sind doch sehr andere Dimensionen gewesen. Wir haben in der Stadt Zürich in den letzten 20 Jahren nicht mehr viel Drogenkonsum im öffentlichen Raum wahrgenommen direkt. Oder? Er hat zwar stattgefunden, aber eher so ein bisschen in einzelnen Ecken, in einzelnen Gassen, auf einzelnen Plätzen, auf eine Art und Weise, wo es weder gross wahrgenommen noch gross gestört hat. Und was sich jetzt verändert hat, ist tatsächlich, auf der Bäckeranlage hat es ein bisschen mehr Personen gehabt, hat sich das erste Mal tatsächlich wieder so ein bisschen eine Gruppe festgesetzt, was es vorne nicht gegeben hat. Bezüglich der Ursachen, ist schwierig zu sagen, was alles die verschiedenen Einflussfaktoren
sind. Also ihr habt K&A angeschlossen auf der Kaserne und dann haben die Leute keinen Ort mehr gehabt, wo sie anhaben können.
Ein Faktor ist definitiv die Kontakt- und Anlaufstelle gewesen, die geschlossen worden ist. Das ist, muss sagen, wir haben eine Anschlusslösung gehabt für die Kontakt- und Anlaufstelle auf dem Kasernenareal. Das wäre auf dem Areal selber gewesen. Im unteren Teil von der Polizeikaserne, also da von dem Bachsteinbau, ist eigentlich alles schon geplant gewesen, soweit. Es ist uns dann die Ukraine-Krise und so die ganze Flüchtlingskrise ein bisschen dazwischen gekommen. Der Kanton hat das nutzen wollen zur Flüchtlingsunterbringung. Wir haben das dann dort akzeptiert gehabt, und haben dann tatsächlich einen Moment, eine Lücke gehabt, wo wir nicht gesucht haben und wo mit Verursacher ist für die Situation auf der Bäckeranlage. Ich finde es aber noch wichtig zu sagen, es sind verschiedene Sachen ein bisschen zusammengekommen. Also wir haben schon auch eine gewisse Veränderung von der Klientel, die manchmal jetzt auch wahrgenommen wird, dass also der Druck generell wieder ein bisschen stärker da ist auf den öffentlichen Raum. Also ganz isoliert ist sicher nicht K&A gewesen, aber es ist ein Teil des Problems, das ist es.
Und eben K&A hätte dort unten in Bachsteinbau rein sollen, das hat dann nicht geklappt und dann haben sie es einfach mal laufen lassen und zugeschaut, was passiert. Also im besten Fall ist ja dann die Situation, oder ist man naiv an die Situation angegangen?
Ich glaube, wir haben sehr früh gewusst, dass wir eine Herausforderung haben und dass wir eine Lösung dafür finden müssen. Wir haben eigentlich umgehend, ab dem Moment, wo wir gemerkt haben, dass mit dem Bachsteinbau, das zerschlägt sich, das ist keine Option, haben wir Alternativen gesucht. Die Alternativen, die wir jetzt haben, dass wir auf der Wiese das Provisorium erstellt, das ist relativ schnell, ist das als wahrscheinlichste Option im Raum gestanden, hat aber dann doch noch die ein oder andere Abklärung, die ein oder andere Bewilligung gebraucht, hat müssen bestellt werden, die entsprechenden Container und so weiter. Und das hat dann halt ein Moment gedauert. Aber ich glaube jetzt auch, wenn man weiss, wie lange gewisse Bauprojekte bei uns dauern und wir wissen, wie lange das auch kann gehen, muss ich sagen, wir haben es ziemlich in Rekordzeit angebracht. Ein Gespörnchen von mir in Chur, wo schon länger ein bisschen am Catchen ist mit der Suche nach einer Kontakt- und Anlaufstelle, ist ziemlich neidisch gewesen, wo sie gemerkt haben, dass wir da so einen Ersatz in dieser kurzen Zeit anklopfen können. Also ich glaube, das ist sehr schnell gegangen. Aber es ist klar, wir haben eine Lücke dazwischen gehabt. Dafür trage ich auch die politische Verantwortung. Aber manchmal läuft es im sozialen Zürich mit allen unterschiedlichen Nutzungswünschen und Drücken, die wir haben, auch nicht so, dass wir alles nahtlos hinbekommen.
Das wäre in dem Fall nicht möglich gewesen, dass man kaum ist klar gewesen, dass man nicht im Bachsteinbau reinkommt, dass man dann sofort nahtlos eine neue Lösung hat.
Nein, also ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, vielleicht hätte man auch ein paar Häkchen anstellen und das hätte dann auch gelangt. Aber man muss sich schon bewusst sein, also am Schluss, wenn man so eine Lösung anstellt und den Menschen, oder wo es nicht gut geht, auch die Infrastruktur zur Verfügung stellt, dann ist es doch auch wichtig, dass wir gewisse Voraussetzungen an die Infrastruktur sichergestellt sind. Oder? Und das sind die, dass wir die Nasszellen haben, das ist, dass wir halbwegs warme Räumlichkeit haben, das ist, dass die Abluft halbwegs funktioniert. Also ganz einfach aus dem Nichts raus können wir das dann doch auch nicht machen, da haben wir auch eine gewisse Verantwortung. Und von dem, glaube ich, im Anbetracht dessen ist es so schnell gegangen, wie es halt möglich war.
Jetzt hat man ein Provisorium, es ist seit ein paar wenigen Wochen offen, eben wiederum auf der Kaserne. Wie geht es weiter nach dem Provisorium? Wie lange steht das und wie geht es nachher weiter?
Also wir haben eine Abmachung, dass es maximal 2 Jahre steht, das Provisorium. Wir sind jetzt unter Hochdruck eine Nachfolgelösung am Suchen, oder? Also wirklich sind wir intensiv am Suchen. Wir sind zuversichtlich, dass wir sie dann haben, wenn wir sie brauchen, oder? In ca. 2 Jahren. Spätestens, das soll ebenfalls auf dem Areal sein, wird aber auch noch nicht die definitive Lösung sein, weil das ganze Areal ist ja ziemlich in Entwicklung, da gibt es verschiedene so Zeithorizonte, die man muss anschauen. Aber spätestens ab 2030 sollten wir dann eigentlich keine definitive Lösung auf dem Areal haben, die dann doch für ein Zeitchen wieder geht. Ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt immer ein bisschen in der Nähe vom ursprünglichen Ort sind und bleiben. Durch das ist natürlich auch, können wir ein bisschen einschätzen, wer besucht das, wer ist ein bisschen Zielgruppen. Also wir müssen nicht das Rayon vergrössern, das wir suchen. Und das ist, glaube ich, gut
für die Sache. Also es heisst für die nächsten 2 Jahre das Provisorium auf der Kaserne. Nachher wird es ein längeres Provisorium geben, ebenfalls auf der Kaserne. Und ab 2030 haben wir einen neuen Standort. Wieder auf der Kaserne und tun. Okay.
Genau, das ist im Moment der Plan. Was jetzt die genauen Zeitabschnitte sind, das werden wir müssen sehen. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, wir setzen alles daran, dass wir den Übergang nahtlos gestalten.
Was zeigen jetzt die ersten Erfahrungen vom Provisorium? Wird es gut genutzt? Ist der Druck auf der Bäckeranlage ein bisschen weg?
Also der Druck auf der Bäckeranlage, der ist schon vorne ein bisschen weg. Das ist eine Kombination sicher vom Wetter, ein bisschen von der stärkeren Präsenz, die man hatte, dass dort der Druck ein bisschen abgenommen hat, dass sich wahrscheinlich die Konsumierenden ein bisschen stärker wieder verteilt haben. Oder? Wahrscheinlich war immer noch durchaus der öffentliche Raum gewesen, aber vielleicht nicht mehr ganz so geballt, was sie konsumiert haben. Also von dem her, dort hat man das schon ein bisschen weggebracht. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass man jetzt sieht, also Kontaktanlaufstelle wird genutzt von den Konsumierenden. Also sie gehen dort hin. Es sind viele wieder zurück, sage ich mal. Es sind zum Teil vereinzelt auch neue Personen, die dort auftauchen. Also ich sage, der Start ist glückt und wichtig ist, dass wir das jetzt so weit etabliert haben, auch, dass es sicher im Frühling funktionieren tut. Und dann wir so Szenen, wie wir es jetzt gerade auf der Bäckeranlage nicht so bald wieder haben.
Sind die Suchtkranken auch froh, dass sie jetzt wieder einen Ort haben, wo sie hinkommen, wo sie nicht mehr als störend empfunden werden?
Also ich glaube, die Erfahrung jetzt zeigt, dass es sehr schnell gegangen ist, dass wirklich die Ersten wieder zurückgekommen sind, dass er den ersten Tag wirklich schon das genutzt worden ist, das neue Provisorium, zeigt, glaube ich, dass das der richtige Ort ist und dass das einfach der Konsumierende gewollt ist und eigentlich gern gesehen ist, dass man so Möglichkeiten hat. Ich muss sagen, ich finde, es ist wirklich eigentlich noch schön geworden, das Provisorium. Es ist durchaus ein Vorteil, wenn man so etwas auch mal auf der grünen Wiese erstellen kann. Wenn man natürlich ein bisschen vom Platz her, von der Raumaufteilung, ein bisschen mehr Spielraum hat. Man hat eine Art Innenhof dort, wo man nutzen kann von der K&A. Also ich glaube, gerade durch das hat man jetzt ein optimales Setting, das eigentlich fast noch schwieriger in einem gegebenen Gebäude zu realisieren ist.
Wie muss man sich denn das vorstellen in so einer K&A? Dort innen kann man sicher konsumieren, man wird aber auch betreut. Wie muss man sich das vorstellen?
Also es gibt unterschiedliche Räumlichkeiten und Infrastrukturen. Was sicher wichtig ist, es gibt Konsumationsraum, einerseits für die, die rauchen, also Drogen inhalieren. Das ist der eine Raum. Der andere Raum ist für die, die intravenös konsumieren, also Spritzen tun. Das sind sicher so die zentralen Räumlichkeiten, oder das, was es am Schluss natürlich vor allem ausmacht. Aber es hat auch so einen Aufenthalts-Kaffee-Raum, wo die Besuchenden auch können etwas konsumieren, einen Kaffee können trinken, etwas Kleines zu essen können, posten, vielleicht eine Suppe so. Es hat Personal vor Ort, wo sie medizinisch betreuen, wenn sie etwas braucht, wo sie beraten tun, wenn sie im beraterischen Bereich etwas braucht. Es gibt Möglichkeiten zum Kleiderwaschen, es gibt Möglichkeiten zum Duschen, natürlich sonst auch WC und so weiter. Dann, was es auch noch hat, ist so ein Zelt, so ein Art Raucherraum, also wo Nikotin kann rauchen, und das in dem Zelt wird auch der Mikrohandel wird geduldet. Das heisst, dort können auch die Konsumierenden selber dort rein und können untereinander auch in kleinen Quantitäten Drogen konsumieren. Was wichtig ist, ist, der Eingang ist kontrolliert. Also können wir wirklich nur Personen rein, die tatsächlich Drogen konsumieren tun, also tatsächlich selber abhängig sind. Was wir nicht wollen, ist, dass irgendwelche Dealer von irgendwoher einfach dort gehen, den Stoff verticken. Das ist nicht das Ziel. Aber der Mikrohandel ist eben noch wichtig, damit es so ein Umfeld gibt, wo wirklich auch so der Betrieb funktionieren tut. Das ist das, was eine Szene am Schluss ausmacht. Egal, ob das jetzt im öffentlichen Raum stattfindet oder so in einem geschützten Setting wie in einer Kanda. Das macht sich ein bisschen aus und führt eben auch dazu, dass das ein Ort ist, wo so ein stabilen Nutzerkreis hat.
Und wie überprüfen Sie das am Eingang, ob jemand konsumiert und süchtig ist oder nicht?
Also Sie bekommen grundsätzlich einen Ausweis, wo zuerst gewisse Checks gibt, die man machen tut. Man muss zum Beispiel auch grundsätzlich, gilt auch nicht an, dass nur Stadtzürcher und Stadtzürcher so einen Ausweis bekommen. Eben, es wird dann geschaut, ist tatsächlich glaubwürdig, dass so jemand Drogen konsumiert.
Ist das niederschwellig genug, wenn man muss einen Wohnsitz bestätigen muss?
Also so, einerseits haben wir jetzt durchaus so testweise sind wir dran, dass wir im Moment auch externe zulassen dort, weil wir, wie so gesagt, im Moment so wirklich auch ein bisschen merken, was sind die Personen, die auf der Gasse sind, was sind die Zielgruppen, eben gibt es zum Teil neue Personen, wenn wir es für eine Zeit mal ein bisschen öffnen, einfach um ein bisschen die Leute wirklich wegbekommen von der Gasse und auch ein bisschen mehr zu wissen über die Personen. Mittelfristig werden wir dann wieder sehen, ob um das zurückmachen. Ich glaube, es ist offensichtlich ist es genug niederschwellig, also es wird genutzt und es führt auch dazu, dass man wirklich die Leute ein bisschen wegbekommen von der Strasse. Und wenn wir jetzt auch sehen, was wir gesamthaft für Zahlen haben, dann muss man sagen, wir gehen davon aus, dass man eigentlich für die Nachfrage, die es gibt, nach so Konsummöglichkeiten und Räumen, scheint es etwa dem nachzukommen mit unserem Angebot.
Du hast am Anfang des Gesprächs mal erwähnt, dass ihr ein neues Klientel beobachtet. Was sind das für Leute oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist im Moment noch zu früh zu sagen und das ist noch schwierig zum abschliessend beurteilen. Ich glaube, das werden wir merken, wenn wir ein bisschen mehr wissen, wer kommt jetzt in die neue Kontakt- und Anlaufstelle. Es ist einfach von den Personen, die auf den Gast geschafft haben, von unserer Seite, vor allem auch von der SIP her, aber auch von anderen Sozialarbeitern und zum Teil von anderen Organisationen, hat man das Gefühl gehabt, die Gruppen haben sich ein bisschen verändert. Also man hat zum Teil zusätzliche Migrantinnengruppen gehabt, zum Teil hat es auch ein bisschen jüngere Leute gehabt, die wieder dazugekommen sind. Also man hat so, aber es ist jetzt eher eine subjektive Einschätzung der Beteiligten gewesen, dass da doch sich etwas verändert hat, zum Teil auch mehr Auswertungen gekommen sind. Ob das jetzt nur mit der Situation auf der Bäckeranlage zugeht, das ist möglich. Ob das jetzt sonst wir jetzt einfach plötzlich eine Klientel gesehen oder gesehen haben, wo sonst eher im Versteckten oder noch jemand anders konsumiert. Abschließend sagen können wir es nicht, aber ich glaube, wir werden nach einer Zeit Erfahrung mit der Kanda mehr wissen.
Könnte das allenfalls auch damit zusammenhängen, dass zum Beispiel ein autonom organisierter Raum wie das Kochareal jetzt nicht mehr besteht?
Also ich könnte das jetzt nicht ausschliessen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das bei uns irgendwie eine von den Hypothesen ist, mit denen wir arbeiten.
Sonst noch ein bisschen allgemein zu der Drogenpolitik und der Aktualität. Das Opium, das man ja dann Heroin daraus herstellt, wird knapp, wie man lesen kann, verschiedene internationale, aber auch nationale Medien. Ist vor allem im Sommer ein grosses Thema gewesen, bis im Herbst rein auch, weil die Taliban in Afghanistan Mondfelder vernichtet. Ist das für Zürich auch ein Probleme, Opiumknappheit?
Also man nimmt das wahr, dass es tatsächlich das Thema im Raum steht. Es ist jetzt nicht, dass es ein akutes Thema bei uns wäre, aber es wird natürlich vor allem in dieser Hinsicht ein bisschen beäugt oder mit einer gewissen Angst auch beurteilt, weil es unsicher ist, ob nicht allenfalls andere Ersatzstoffe dann eher in die Schweiz hineinkommen, wie das Fentanyl ist, das in den USA und San Francisco zum Beispiel ein grosses Thema ist, was sonst in gewissen Ländern rum ist, wo sich synthetisch herstellen lässt, wo weniger umständlich von der Beschaffung ist, weniger umständlich von der Herstellung, weniger Platz in Anspruch nimmt und so weiter, auch relativ günstig ist. Und das könnte dazu führen, dass es da zu einer Verlagerung kommt. Also das ist ein bisschen eine Angst, die man hat, die jetzt noch nicht akut ist, aber die man sicher im Auge behalten.
Okay, genau auf das wollte ich auch wollen hinweisen, weil das kann man auch schon lesen auf 20 Minuten Zürich Today, dass die Angst vor Fentanyl in Zürich umgeht, dass auch schon erste Konsumierende beobachtet werden. Wären Sie darauf vorbereitet, wenn jetzt da eine Fentanyl-Pandemie quasi ausbrechen?
Also ich glaube, darauf vorbereitet ist ganz ein grosses Wort, weil wir wissen es dann erst, wenn so etwas passiert und hoffen natürlich sehr, dass es uns nicht oder zumindest nicht so stark wie andere Städte weltweit betreffend. Was wir gemacht haben, ist jetzt auch bei dem Austausch, wo diverse auch von meinem Departement, aber auch sonst von der Stadt dabei waren, mit San Francisco vor ein paar Wochen, Dort hat man wirklich auch geschaut, gehen San Francisco, wie gehen sie da damit um, wie gehen sie vor allem mit den medizinischen Themen um, was gibt es für allenfalls Sicherheitsmaßnahmen, was kann man sonst für Massnahmen machen, Sofortmaßnahmen, Nothilfethemen, das gibt es dort, verschiedene Stoffe, verschiedene Mittel, die man verabreichen tut, auch gegen Überdosen. Also ich glaube, da haben wir jetzt, versuchen wir einige so Erfahrungen aufzubauen, damit man für den Fall, dass doch ein bisschen die ersten Massnahmen kennt. Aber ich glaube, am Schluss ist auch jede Stadt muss ein bisschen selber damit umgehen. Ich würde mal sagen, zum Anfang von unserem Gespräch zurückgehen, die erfolgreiche Drogenpolitik, die eben auch bei mir weitergeführt wird, mit den vier Säulen, ich glaube, da sind wir recht gut aufgestellt. Das hat auch der Besuch von meinen Mitarbeitern in San Francisco gezeigt, dass wirklich die Art von der Zusammenarbeit, die wir auch haben, oder? Und dass wir wirklich auch bereit sind, Ressourcen zu investieren und miteinander da zu schauen. Ich glaube, das würde uns auch dort helfen. Ob es dann noch die Probleme löst, das wissen wir nicht.
Was du jetzt erzählt hast von San Francisco und was deine Mitarbeitenden dort haben können lernen, ist ja für den Fall, wenn es schon ausgebrochen ist, wenn der Schaden schon da ist. Eine von den vier Säulen in der Vier-Säulen-Drogenpolitik ist ja Prävention. Was machen denn an Prävention, dass es gar nicht zu einer Fentanyl-Krise kommt in Zürich?
Also was wichtig ist, dass man sicher sehr schnell merken, wenn es erste Verdachtsfälle gibt.
Die sind ja offenbar schon rum, gemäss 20 Minuten.
Ja, also ich muss sagen, man hat bis jetzt in der Schweiz sehr wenige Fälle, die man hat, also die dokumentiert sind. Aber da ist zum Beispiel unser Drug-Checking oder so generell Drug-Checking in der Schweiz, wo an verschiedenen Stellen stattfindet, tut, ist extrem wichtig, damit man wirklich dort auch merkt, in den Stoff, was geht im Moment rum, was gibt es und wo muss man allenfalls aufpassen. Und ich glaube, das gehört natürlich auch zur Prävention, dass wenn die Ersten, man muss ja nicht davon ausgehen, dass dann gerade am ersten Tag Hunderte kommen mit der Droge oder wo da davon abhängig werden oder auch Überdosen konsumiert, sondern dass es noch einmal aufploppt und dass man dann wie versucht, dort, wo das der Fall ist, mit diesen Leuten zu reden, dass man wirklich versucht, im Bereich der Beratung sehr schnell darauf zu reagieren, dass man versucht, auch zu schauen, wie kann man allenfalls das dann eindämmen, auch natürlich in der Zusammenarbeit mit der Polizei. Das ist extrem wichtig, dass man wirklich dort, wo der Handel stattfindet, dass man dort eingreifen tut. Also ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, dass man ein bisschen Früherkennung hat und dass man auch dort informiert und kommuniziert.
Wie würde so eine Beratung aussehen, wenn man jetzt merkt, in Zürich gibt es einzelne Fälle von Fentanyl und du hast gesagt, dann würde man dort an und die Leute beraten, würde man sie dann versuchen, auf andere Substanzen zu bringen?
Also, ich bin dann zu wenig der medizinische Fachmann, um das können sagen. Aber ich glaube, was wichtig ist gerade auch im Zusammenhang mit dem Drug-Checking, dass man dann schaut, was gibt es allenfalls. Ich sage mal, merkt man, dass es noch einmal als Spuren in gewissen, ich weiß nicht, in gewissen Pillen vorkommt oder dass es von gewissen Händlern her eher so ist, dass etwas auch mit Fentanyl versetzt wird. Ich glaube, ein Teil dort, wo man jetzt bereits auf Fentanyl gestoßen ist, sind das eben andere Drogen gewesen, die ergänzt worden sind durch Fentanyl und dass man zum Beispiel darüber kann informieren, dass man muss aufpassen, weil im Moment unter dem oder jenem Titel gerade auch Stoffe mit Fentanyl drin zirkulieren tun.
Also zum Verhindern, dass Leute das konsumieren, obwohl sie es gar nicht wollen.
Genau, damit es das nicht merkt. Oder damit man auch schnell schaut, dass man wirklich das Thema Überdosis in den Griff bekommt. Weil das ist ja das Problem, dass extrem kleine Dosis schon lange tut bei Fentanyl, weil es wesentlich stärker ist als Heroin. Und das ist einer von der grossen Risiken, die man hat. Und eben auch dazu geführt, dass es vom Handel her viel einfacher ist zum Verstecken. Also während man vorher eine Lastwagenladung gebraucht hat, um quasi Heroin können für eine gewisse Gruppe zur Versorgung zu bringen, landet da allenfalls ein Koffer. Das tut natürlich für die ganze Kaskaden und auch für die verschiedenen Säulen tut das durchaus neue Herausforderungen bringen.
Bei einer anderen Droge, bei einem Rauschmittel, hat man in Zürich es geschafft, es einigermaßen legal abzugeben, und zwar mit dem Cannabis-Experiment, mit der Studie, die im Moment läuft. Rund 2000 Leute machen dort mit, soweit ich weiss. Es ist nicht in deinem Departement. Trotzdem geht es Richtung Legalisierung von Drogen. Wie schätzt du grundsätzlich die Stossrichtung ein?
Also ich bin jetzt schaurig froh, dass es mal ein bisschen fürschig geht, jetzt wirklich mit dem Cannabis-Thema. Ich kann mich erinnern, ich bin mitpolitisiert worden durch die damaligen Blattspitzgeschichten, also die Frage Vermischung von der Drogenszene, nebendran irgendwie auf dem Brückli und wo wird was gehandelt. Also das ist etwas, was dort sehr prägt hat, auch mit den ganzen Forderungen nach Drogenlegalisierung, die vor allem das Cannabis betroffen hat. Die Städte haben ja schon vor vielen Jahren eigentlich so versucht zu machen. Dann hat der Bund sie zurückgegriffen, jetzt haben wir die Rechtsgrundlage, jetzt können wir damit arbeiten. Also ich bin froh, dass wir jetzt wirklich da mal einen Schritt weiterkommen, weil in diesem Bereich ist einfach sonst lang zu wenig gelaufen. Ich glaube, das ist wichtig. Was man aber auch weiss, ist, dass je nach Drogen die Ausgangslage ein bisschen andere ist, was allenfalls kontrollierte Abgabe anbelangt. Das ist ja auch gerade im... Also, kontrolliert oder legale oder legalen Konsum. Oder das ist gerade beim Thema Kokain ist das auch. Einerseits hat man eher so die sogenannten Freizeitkonsumierenden, die eine Gruppe ist. Dann hat man die anderen, die wirklich stark abhängig sind. Das sind verschiedene Gruppen, die allenfalls unterschiedlich behandelt werden, wo im Moment man auch ein bisschen am Diskutieren ist, wo würde sich allenfalls ein Versuch auch lohnen, um auch dort legale Abgaben zu machen. Aber wir wissen, dass eben beim Kokain, wo es auch weniger ein Sättigungsgefühl gibt als zum Beispiel bei Heroin, die kontrollierte Abgabe wahrscheinlich schwieriger ist oder neue Herausforderungen bringt, die wir heute nicht haben bei Heroin und Methadon. Also von dem, man muss genau anschauen, aber wichtig ist, dass man da die Diskussion aufrecht behalten und vielleicht den nächsten Schritt in der Drogenpolitik nicht 30 Jahre in Anspruch.
Bei Cannabis zumindest gibt es ja eigentlich schon viele Erfahrungen aus anderen Ländern und anderen Städten. Ist es unbedingt nötig, dass Zürich auch nochmal eine Studie durchführen muss? Oder könnte man nicht einfach aus diesen Erfahrungen lernen? Und könntest du wieder Mitarbeitenden in irgendeine Stadt schicken, wo Cannabis schon legalisiert ist? Und dann könnte man es da auch dauerhaft aufweichen.
Also einerseits hat man das natürlich gemacht, also man ist wirklich intensiv in Austausch, auch mit anderen Städten. Es sind ja auch verschiedene Schweizer Städte, die das machen und wo man auch versucht, die Resultate auszutauschen oder wo man auch die Zielgruppen ein bisschen differenziert und Setting ein bisschen differenziert hat. Also einerseits, glaube ich, ist klar, wir haben wahrscheinlich wieder ein bisschen anderes Umfeld, ein bisschen andere Art von Regulierung, dass man nicht einfach Copy-Paste kann machen jetzt von irgendeiner amerikanischen Stadt oder von Holland oder so, sondern da brauchen wir wohl ein bisschen etwas Eigenes. Und es ist natürlich politisch, auch damals, als wir angefangen haben mit dem Thema Test, ist das natürlich auch der erste Schritt mal gewesen, um überhaupt etwas zu machen. Oder man hat damals noch nicht gewagt, an eine Legalisierung zu denken. Wegen dem hat man gesagt, gut, dann machen wir es jetzt mal mit dem Versuch. Jetzt können wir den Versuch machen. Ob der Erkenntnisgewinn dann gegenüber anderen Städten und Ländern so gross ist, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, politisch ist es absolut notwendig, dass man das jetzt mal durchspielt und wir nachher können sagen, wir haben das selber ausprobiert und dann basierend auf diesen Erkenntnissen nachher auch nach schöner Schweizer Art mit Vernehmlassungen und Einbezügen und so den nächsten Schritt planen.
Du sagst eben, politisch ist das nötig. Ich nehme jetzt mal an, in der Stadt Zürich hätte man wahrscheinlich Mehrheiten, um zügiger vorwärts zu machen. Das heisst, wenn du sagst, politisch ist nötig, meinst du vor allem Bund und Kanton, oder vor allem der Bund, wo man da jetzt muss Schritt für Schritt überzeugen, dass man doch ein bisschen progressiver unterwegs sein.
So ist es. Es war auch die Bundesgesetzgebung, die uns am Anfang daran gehindert hat, dass wir überhaupt einen Versuch können machen. Immerhin nachher ist das doch relativ breit abgestützt auch gekommen, die entsprechende Gesetzgebung. Und jetzt müssen wir da mal warten, was rauskommt. Und dann werden wir sicher wieder vonseiten der Stadt mit dem Bund in Kontakt treten.
Sind ihr am Abwarten oder sind ihr proaktiv auch am Vorschlag machen, wie es weitergehen könnte?
Also im Moment sind wir, was jetzt Cannabis anbelangt, natürlich mitten im Versuch drin. Oder es gibt ja auch einzelne von diesen Versuchssettings, die noch nicht ganz so angelaufen sind, die noch ein bisschen Spatzung haben und noch ein bisschen Platz haben. Wir haben ja auch ein eigenes Setting haben wir auch bei uns im Departement oder im Zusammenhang mit dem Drug-Checking, wo auch dort gewisse Rollen spielt. Also ich glaube, da sind wir jetzt im Moment operativ sind wir drin. Bei anderen Drogen sind wir aktuell am Diskutieren, was wären allenfalls weitere Schritte und wie könnte man dort eventuell auch weitergehen.
Wenn jetzt du beim Bund könntest Drogenpolitik machen, wie würde ich aussehen? Wunschkonzert.
Das ist noch schwierig zu sagen. Ich hätte wahrscheinlich vor 30 Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, irgendwie müssen wir einfach alles mal legalisieren und schauen dann. Jetzt würde ich sagen, der real existierende Sozialvorsteher vom Jahr 2023 würde das wahrscheinlich ein bisschen differenzierter sehen. Ich glaube tatsächlich, das mit diesen Versuchen, das finde ich, ist etwas Richtiges und Nötiges. Ich würde wahrscheinlich auf Bundesebene tatsächlich die Versuchssetting eher noch ausweiten, dass man wirklich da auch bei verschiedenen etwas machen kann, dass man da ein bisschen schneller zu gewissen Resultaten kommt und auch bei anderen Stoffen. Das aber auch im Bewusstsein, dass jetzt gerade das Thema Kokainlegalisierung oder kokainkontrollierte Abgabe oder Versuche es durchaus auch in der Fachwelt unterschiedliche Haltungen gibt.
Da gibt es ja verschiedene Aspekte bei einer Legalisierung, zum Beispiel der gesundheitliche, aber auch der Beschaffungsstress, den dann die Konsumierenden haben, auch Produktionsbedingungen und wirtschaftlich auch, dass man es könnte besteuern, um den schwarzen Markt kaputt zu machen. Was sind für dich die wichtigsten Stellschrauben, die man müsste anpacken, wenn man an eine Legalisierung denkt?
Ich finde, eine der schwierigsten Herausforderungen, und das, glaube ich, sehen wir jetzt auch zum Teil ein bisschen beim Cannabis-Thema, ist das Thema Jugendschutz. Oder weil wir wissen alle, also das ist nicht unbedingt, dass sich der Konsum von Drogen jetzt unbedingt an die entsprechenden Schutzalter richtet. Und dann ist immer die Frage, also was passiert dann, oder, mit Jugendlichen, oder tun die nach wie vor illegal, oder gibt es dort einen separaten Markt? Und so. Ich glaube, das ist wirklich ist eine Herausforderung, zumal wir heutzutage so den Jugendschutz generell grösser schreiben, auch bei den legalen Drogen, also wie beim Alkohol. Zu meiner Zeit hätte man mit 12 problemlos noch können vermuten, eine Stange Zigaretten posten am Kiosk, oder? Das wäre heutzutage nicht mehr möglich. Das Gleiche bei Bier und Wein. Also ich glaube, das ist so eine Schwierigkeit und zeigt, dass wir einerseits wesentlich genauer anschauen und andererseits aber auch so ein bisschen liberaler sind, was jetzt die anderen Drogen anbelangt. Also ich finde, das ist ein grosses Thema. Ich glaube, Transparenz für Konsumenten und dann hinten raus schon auch, das ist jetzt wieder der Sozialpolitiker in mir, der sagt, was ist denn, also bei denen, die am Teufel am Karren fallen, dann, oder, weil sie tatsächlich gewisse Drogen nicht so vertragen, was heisst das nachher auch so ein bisschen sozialpolitisch, also vom Gesellschaftsvertrag her? Weil grundsätzlich bin ich relativ ein liberaler Mensch und finde, die Leute sollen eigentlich ein bisschen das konsumieren, was sie wollen konsumieren. Aber es ist klar, wenn nachher die Gesellschaft einen Teil von der Rechnung zahlt, dann kommen wir dann doch vielleicht wieder dazu zurück, dass wir ein bisschen restriktiver sind.
Legal verkaufte Drogen könnte man auch besteuern. Das ist gerade in Neuseeland ein Thema gewesen diese Woche. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Zwar Neuseeland hat wollen zum ersten rauchfreien Land werden von der Welt. Und jetzt ist die Regierung angewiesen auf Einnahmen, weil sie noch jemand anders Steuern senken wollen und haben entschieden, sie werden doch nicht zum ersten rauchfreien Land von der Welt, dass sie weiterhin können Tabakprodukte besteuern und so, ich glaube, eine halbe Milliarde Währungseinheiten von Neuseeland pro Jahr zusätzlich können einnehmen. Also es ist durchaus auch ein volkswirtschaftlicher Faktor im positiven Sinn.
Es ist ein volkswirtschaftlicher Faktor, das ist unbestritten und alles, was eher im legalen als im Grau- oder Schwarzbereich stattfindet, ist in aller Regel sowohl steuer- wie auch sonst qualitätsmässig besser aufgestellt. Ich mache mir jetzt, was Steuern anbelangt, sage ich mal, also Substrat zum Besteuern haben wir in der Schweiz noch genug anders, dass wir uns nicht gerade um das als erstes Sorgen machen.
Wäre auch leicht zynisch, wenn man würde sagen, die Leute müssen einen Drogen konsumieren, einen rauchen, dass man dort mit den Einnahmen gut dasteht.
Das ist ja so. Jetzt muss man aber sagen, bei uns, bei der Finanzierung von gewissen Sozialwerken, sind wir auch nicht mehr so weit davon entfernt, als dass wir den Zynismus selber leben bei uns. Also von dem her, ja. Also ich glaube, das ist ein bisschen so das Ding. Ich finde das, ich muss auch sagen, ich finde es nicht nur zynisch, ich finde es auch immer so mit den Zigarettenpreisen, die dann alle Jahre hochgehen und so. Also ich rauche seit ein paar Jahren nicht mehr, von dem her geht das ein bisschen an mir vorbei. Aber ja, also ich finde es auch gesellschaftlich seltsam. Oder? Und wir sehen ja manchmal auch wieder die Auswirkungen davon, dass es dann wieder die gibt, die finden, dass in der Krankenkasse sollten die Ungesunden ein bisschen mehr zahlen, sind ja selbstverantwortlich und so. Also Drogenpolitik ist ja da, ist ja so eine Werthaltung von der Gesellschaft, die sich darin spiegelt, wo auch wir uns dem nicht komplett entziehen können. Wegen dem, ja, es muss am Schluss ein bisschen in einer Balance stattfinden.
Super, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr aufschlussreich gewesen.
Danke dir.
Tschüss.